In 4 Wochen ist Weihnachten. Also, weiß, stimmt nicht ganz. Es sind noch 2 Wochen und ein Tag. Aber 4 Wochen, so Pi mal Daumen, nehmen wir uns Zeit, um uns auf Weihnachten vorzubereiten. Ja? Also so innerlich in Weihnachtsstimmung zu kommen. Gerade bin ich noch in kurzer Hose draußen rumgelaufen und jetzt muss ich mich irgendwie auf weiße, kalte Weihnacht einstellen. Ja, das dauert ein bisschen. Und nicht nur durch diese innerlichen Vorbereitungen, sondern natürlich auch die äußerlichen Vorbereitungen. Ja, was gibt es an Weihnachten zu essen? Müssen wir planen? Welche Geschenke kaufe ich ein? Ich brauche den Baum, ich muss ihn schmücken, ich muss die ganzen Weihnachtsfeiern koordinieren und so weiter und so fort. Das dauert ein bisschen und ich bin in diesen ganzen Vorbereitungen immer richtig, richtig schlecht. Ich will einmal eine kurze Umfrage machen. Wer von euch hat schon alle Weihnachtsgeschenke gekauft? Ich bin doch nicht so schlecht. Nur 5, 6, 7 Leute. Wer von euch hat denn schon geplant, was es an Weihnachten zu essen geben wird? Auch nicht viele. Also, bei mir sieht das so aus: ich denke immer so, ey, wenn der erste Advent ist, noch so ewig viel Zeit. Ich habe noch ein Zwölftel des Jahres Zeit, 4 Wochen, 24 Tage, ewig. 4 Wochen, so lange habe ich nicht mal auf mein Fachabi gelernt. Ich habe noch so, so viel Zeit. Und dann wache ich eines Morgens auf, schaue auf mein Handy und denke, der 24. Und ich habe immer noch kein Geschenk für Elisa. Aber ich bin noch entspannt. Ich bin noch entspannt, weil die Läden haben noch einen halben Tag auf. Ja, ich gehe in die Läden und schaue halt und es gibt so viel Zeug, aber halt ja nichts Passendes für Elisa. Ich finde nichts. Vielleicht doch was zum Anziehen. Ja, der Pulli, ah, nicht. Ja, kann man machen, kann man schenken. Aber hier ist so ein hässlicher Lederriemen auf der Brusttasche, weiß ich nicht. Okay, halbe Stunde Zeit. Der Pulli ist ziemlich schön eigentlich, muss ich sagen. Ja, er gefällt mir immer besser. Je weiter, okay, 20 Minuten machen die Läden zu. Der Pulli, ey, doch eigentlich, ich überlege es nochmal, aber 10 Minuten machen die Läden zu. Der Pulli so einen schönen Pulli habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich kaufe diesen Pulli, den Lederriemen, den kann ich da abmachen. Ja? Ich kaufe diesen Pulli und siegessicher gehe ich nach Hause und trenne fachmännisch diesen Lederriemen ab. Und exakt so war es vor 3 Jahren an Weihnachten bei uns. Und Alisa fand den Pulli richtig hässlich. Sie hat ihn einmal angezogen, mir zuliebe. Der Pulli war auch noch ein bisschen teuer. Ich wollte, ja, wegen dem Preis wollte ich ihn, habe ich gezögert. Und ich habe natürlich siegessicher schon diesen Lederriemen abgetrennt. So konnte man ihn nicht zurückgeben, umtauschen. Und es war das einzige Geschenk, was ich ihr gemacht habe. Und ja, sie fand ihn hässlich. Und dann hatte sie vor kurzem so eine Kleidertauschparty. Und ich habe gesagt, ey, nimm doch den Pulli da, wenn du ihn eh schon ausrangiert hast und nicht anziehst, dann nimm doch den Pulli auf diese Kleidertauschparty mit. Und sie hat gemeint, nee, Manuel, das ist mir zu peinlich, diesen Pulli da mitzunehmen. Ich will nicht, dass jemand mich mit diesem Pulli in Verbindung bringt. Den will doch keiner haben. Wäre ich besser darauf vorbereitet gewesen, dann wäre mir das Ganze wahrscheinlich nicht passiert. Ja? Und mittlerweile habe ich auch daraus gelernt und bereite mich besser darauf vor. Gut, ich habe noch kein Geschenk für Lisa. Ich habe auch noch keine Idee. Wer da Ideen hat, gerne. Ich habe aber vor, diese Woche mich jetzt intensiv damit zu beschäftigen, dass ich nicht wieder am 24. dastehe und einen hässlichen Pulli kaufe. Ich habe Probleme mit diesen äußerlichen Vorbereitungen für Weihnachten, aber viel schwieriger noch finde ich es, mich innerlich auf Weihnachten vorzubereiten. An Weihnachten feiern wir, dass Gott als Mensch in unsere Welt kam, um uns Menschen zu begegnen, um uns Menschen zu zeigen, wie Gott ist und um uns mit Gott zu versöhnen, dass wir in Frieden mit ihm leben dürfen. Wie bereite ich mich denn darauf vor? Gott hat dieses Ereignis vor 2000 Jahren sehr, sehr gut vorbereitet. Gott hat da überhaupt nichts dem Zufall überlassen. Gott hat nicht eines Morgens auf sein Handy geschaut und gedacht, oh, schon der 24. Ich muss jetzt unbedingt Jesus, ich jubel jetzt Maria noch schnell ein Kind unter, das muss ich jetzt aber schnell über die Bühne laufen. Nee, hat er nicht gemacht, sondern er hat es wirklich lange, lange geplant. Nicht nur 4 Wochen, nicht nur 9 Monate, sondern Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, wenn nicht gar Jahrtausende. Wir werden da gleich nochmal drauf zurückkommen. Gott bereitet es gut vor, den Menschen an Weihnachten oder in Jesus Christus zu begegnen. Und dass Gott lange Vorbereitungen trifft, heißt vor allem, dass er uns Menschen gut darauf vorbereitet, ihm zu begegnen. Gott weiß, dass wir Menschen uns erstmal darauf einlassen müssen, dass wir gut darauf vorbereitet sein müssen, ihm zu begegnen, dass wir es erwarten müssen, danach suchen müssen. Wir müssen offen sein, sonst erkennen wir es nicht. Sonst haben wir Ohren, aber hören es nicht, haben Augen, aber sehen es nicht, haben ein Herz, aber glauben es nicht. Sonst bleiben wir einfach weiter in unserem gleichen ewigen Trott wie immer. Und der Bibeltext, um den es heute geht, ist die Geschichte von Zacharias und Elisabeth. Tim hat ja letzte Woche über die Begegnung von Maria und dem Engel gepredigt und dann Marias Lobgesang. Und mein Text oder unser Text, der kommt noch davor. Es ist das erste historische Ereignis des Neuen Testaments. Und als ich den Text gelesen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, dachte ich so, ja, schöne Geschichte, okay, aber was hat das jetzt mit meinem Leben zu tun? Was sagt das uns heute? Was möchte Gott uns heute Morgen damit sagen? Und ich hatte keine Ahnung, weil, okay, schöne Geschichte, aber ja, ich bin ins Gebet gegangen, ich habe viel darüber nachgedacht die Woche und keine Ahnung irgendwie. Und dann war es so cool, deswegen erzähle ich euch das, hat es auf einmal plopp gemacht und der Knoten ist geplatzt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr euch mit eurer Frau unterhaltet und dann ist es bei mir oft so, sie erzählt mir was und ich höre so halb zu und mache mir halt eigentlich so währenddessen, während sie redet, meine eigenen Gedanken. Ich habe sie gefragt, ob ich es erzählen darf. Und ist für sie okay. Es ist genau diese Sache, die die Frauen an uns Männern nicht so mögen, ja, dass wir uns was erzählen, aber wir hören nicht so richtig zu. Und dann gibt's ja diesen einen Moment, da sagt sie diesen einen Satz und es ist völlig vorbei mit dem Zuhören. 1000 Gedanken sprießen dir, egal was sie erzählt, du hörst es nicht mehr, sondern es ist ein Gedankenfeuerwerk und es war genau so bei mir die Woche. Ich lag so, wir lagen irgendwie im Bett zusammen morgens und sie hat mir irgendwas erzählt. Ich habe so meine Gedanken gemacht, ich habe so ein bisschen über die Predigt nachgedacht. Sie hat mir irgendwas erzählt, hatte gar nichts mit der Predigt zu tun. Und dann sagt sie diesen einen Satz und bei mir, und ich war so auf der Suche gedanklich und auf einmal war Gedankenfeuerwerk und die ganze Predigt stand mir vor Augen. Ich wusste auf einmal, was dieser Text uns sagen möchte und es war so ein cooles Erlebnis. Ich habe überhaupt nicht mehr zugehört, was sie gesagt hat. Und dieser eine Satz, den möchte ich euch, den habe ich praktisch jetzt auch zum Thema und zum Titel meiner Predigt gewählt. Den hat sie auf Englisch gesagt. Ich werde ihn auch auf Englisch sagen, weil es ist gar nicht so schlecht. Ich werde ihn auch gleich auf Deutsch sagen, mal einen englischen Satz zu hören, weil in Englisch kann man manche Dinge doch ein bisschen besser ausdrücken, so ein bisschen dichter sagen als in Deutsch. Und so ein englischer Satz zwischen hunderten von deutschen Sätzen bleibt auch manchmal so ein bisschen mehr im Gedächtnis hängen. Also, der Titel und das Thema meiner Predigt ist Prepare your heart for the supernatural move of God. Reimt sich sogar ein bisschen, ne? Prepare your heart for the supernatural move of God. Also mal frei auf Deutsch übersetzt, bereite dein Herz darauf vor, Gott auf übernatürliche Weise zu begegnen. Und das war für mich so ein Schlüsselmoment. Die ganze Geschichte von Elisabeth und Zacharias hat auf einmal in mein Leben gesprochen. Ich habe so klar gesehen, ja, Vorbereitung ist super, super wichtig. So wie Gott es lange geplant hat und lange vorbereitet hat, uns zu begegnen, ihm zu begegnen, so möchte auch ich mich vorbereiten, ihm zu begegnen. Schauen wir uns also erstmal an, was die Geschichte von Zacharias und Elisabeth, was das damals war. Die Situation ist folgende. Wir schreiben das historische Jahr 1 oder 2 vor Christus. Ja, Jesus ist noch nicht geboren. Und ich habe euch auch ein paar Bilder mitgebracht hier. Das funktioniert leider nicht. Nein. Kannst du mal weiterklicken? Vielleicht funktioniert es da. Eigentlich kommt da ein Video. Vorhin hat es noch funktioniert. Schade. Okay, ich werde euch erstmal erzählen. Zacharias und Elisabeth sind ein älteres Ehepaar, die leben in Jerusalem. Nicht in Jerusalem, in Israel. Es war damals so eine kleine, unbedeutende Provinz im Römischen Reich. Und sie haben keine Kinder, weil Elisabeth unfruchtbar ist. Läuft leider immer noch nicht. Kannst du es irgendwie mal probieren? Weil vorhin hat es geklappt. Vielleicht kennt sich irgendjemand damit aus. Sie haben keine Kinder, weil Elisabeth unfruchtbar ist. Und das war damals ganz schön hart. Einmal, weil Kinder zu haben natürlich einmal was Schönes ist. Dann ist es auch die einzige Altersvorsorge. Hat fast funktioniert. Ah, da ist er. Das ist Zacharias und das ist Elisabeth. Ja, habe ich ein bisschen gezeichnet. So, ich erzähle jetzt nochmal. Sie haben keine Kinder, weil Elisabeth unfruchtbar ist. Und das war damals ganz schön hart, weil die Altersvorsorge waren die Kinder. Es gab nicht die Altersvorsorge, wie wir sie heute kennen. Ja. Und damals galt ein Kind zu kriegen als ein Segen Gottes, beziehungsweise keine Kinder zu haben, oft auch als so eine Strafe von Gott. Aber die Bibel macht sehr klar, dass Zacharias und Elisabeth absolut keine Strafe oder sowas von Gott ist, sondern dass sie keine Kinder haben, sondern sie sind fromme Menschen. Sie leben in den Geboten und Satzungen, die Mose ihnen gegeben hat und leben einfach ein gutes Leben. Zacharias ist Priester. Ja, der muss zweimal, also zwei Wochen im Jahr, geht er in den Tempel und versieht da den Priesterdienst und er kennt sich sehr gut aus mit den Schriften des Alten Testaments, also mit den heiligen Schriften, die hebräische Bibel. Und die hebräische Bibel endet mit dem Buch des Propheten Malachi. Und dieses Buch ist zu dem damaligen Zeitpunkt, als Zacharias und Elisabeth leben, 400 Jahre oder ein bisschen mehr, 430 Jahre her, dass das geschrieben wurde, dass ein Prophet von Gott Worte bekommen hat, die er aufgeschrieben hat, dass Gott gesprochen hat. Und die Juden und eben auch Zacharias und Elisabeth, die warteten seit 400 Jahren darauf, dass Gott seine Versprechen und Verheißungen erfüllen würde. Sie warteten darauf, dass Gott diesen versprochenen Retter, diesen Erlöser und Messias auf die Erde schicken würde. Dass ein Retter kommt, der ihnen Frieden und Ruhe bringt. Der sie auch von der, das hatten sie so erwartet, von der politischen Besatzungsmacht, aktuell waren es die Römer, befreit, der eine geistliche Atmosphäre im Land schafft und der auch ganz persönlich das eigene Herz verändert, so eine Herztransplantation macht, das steinerne Herz rausnimmt und ihnen ein fleischernes Herz gibt. Diese Verheißungen sind so, so viele und so klar in der ganzen Bibel über Jahrtausende schon. Aber die beiden stehen an diesem Punkt, dass schon 400 Jahre nichts dergleichen passiert ist. 400 Jahre schweigt Gott. Was für eine lange Zeit. Wenn du dir mal von heute vorstellst, 2018, 400 Jahre zurück, ist 1618. 1618 sahen unsere Computer noch so aus. Der erste Apple. Kann man sich nicht vorstellen. 1618 kann man sich nicht vorstellen. So lange warteten die Juden schon darauf, dass die Verheißung endlich eintreffen, die Gott angekündigt hat. Und das Buch des Propheten Malachi, ich gesagt, es ist das letzte Buch der hebräischen Bibel. Und das Kapitel 3 ist das letzte Buch, das letzte Kapitel in dem Buch Maleachi. Und die Verse 23 und 24 sind die letzten Verse im dritten Kapitel des Buches Maleachi. Also das allerletzte, was in den Heiligen Schriften steht. Das Ende des Alten Testaments. Das allerletzte, das Gott zu den Propheten, durch die Propheten gesagt hat. Und da steht, habe ich euch mitgebracht, ganz zum Schluss des Alten Testaments, siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern, auf dass ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Ein bisschen eine komische Verheißung. Denn der Prophet Elia, muss man wissen, wenn man es weiß, ist schon vor Hunderten von Jahren da gewesen. Aber er ist schon lange, lange tot. Und jetzt steht da, kommt Prophet Elia. Und Zacharias, Elisabeth und viele Leute haben sich immer viele Gedanken gemacht. wer kommt da eigentlich? Ist es der Prophet Elia? Ist es irgendwie so eine Wiederauferstehung? Ist es einfach ein anderer Prophet, der auch zufällig Elia heißt? Wer soll das sein? Und auch wenn die ein bisschen komisch ist, diese Verheißung, was da noch alles drinsteht, Väter bekehren sich zu den Kindern, das Herz und so weiter, behaltet mal diese letzten Worte des Alten Testaments im Hinterkopf, wenn ich euch jetzt gleich die Geschichte aus dem Lukas-Evangelium über Zacharias und Elisabeth vorlese. Behaltet die im Hinterkopf. Also, ich möchte euch die Geschichte einmal vorlesen, wieder mit Video. Ich hoffe, es funktioniert. Als Zacharias vor Gott seinen Dienst als Priester versah, weil seine Abteilung damit an der Reihe war, wurde er nach der für das Priesteramt geltenden Ordnung durch das Los dazu bestimmt, in den Tempel des Herrn zu gehen und das Rauchopfer darzubringen. Während der Zeit, in der das Rauchopfer dargebracht wurde, stand die ganze Volksmenge draußen und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn, und er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt. Doch der Engel sagte zu ihm: Du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein, und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird keinen Wein und keinen starken Getränke zu sich nehmen, und schon im Mutterleib wird er sich mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden, und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Zacharias sagte zu dem Engel: Woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Der Engel erwiderte: Ich bin Gabriel. Ich stehe vor Gott und bin von ihm gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch nun höre: Du wirst stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen. Denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Draußen wartete das Volk auf Zacharias, und alle wunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er endlich herauskam, konnte er nicht mit ihnen sprechen. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er machte sich ihnen durch Zeichen verständlich, blieb aber stumm. Als sein Priesterdienst zu Ende war, kehrte Zacharias nach Hause zurück. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Naja, da werden sie noch schwanger. Soweit mal. Soweit mal. Gott überlässt hier gar nichts dem Zufall. Es ist für uns heute nicht mehr so gut erkennbar, aber für die Menschen damals ist dieser Text, den ich gerade vorgelesen habe, diese Geschichte, gespickt über und über mit winkenden Zaunpfählen. Was sage ich eigentlich? Mit winkenden Mammutbäumen, ja? Und für uns heute ist das nicht mehr so ganz nachvollziehbar, aber ich will euch da mal ein bisschen mit hineinnehmen. Gott erwählt sich für sein Vorhaben dieses alte, kinderlose Ehepaar Zacharias und Elisabeth. Die sind alt und kinderlos. Und wer das Alte Testament gut liest und gut kennt, und die Menschen damals kannten es sehr gut, der hat hier schon den ersten Mammutbaum vor Augen winken, ja? So oft hat Gott gerade unfruchtbare Frauen erwählt und hat ihnen doch noch ein Kind geschenkt. Und dieses Kind war dann jemand ganz, ganz Besonderes. Wenn man zum Beispiel an die Eltern von Simson denkt oder an die Eltern von Samuel oder natürlich der Klassiker, und das kannten Zacharias und Elisabeth eigentlich super gut, die Geschichte von Abraham und Sarah. Die waren wahrscheinlich sogar noch älter. Sarah, keine Ahnung, 90, Abraham 100 oder so. Und Gott kommt und sagt: Ey, mir ist nichts unmöglich. Ich kann euch ein Kind schenken. Und er schenkt Kinder. Und wenn du das liest, das Alte Testament, oder jetzt eben diese Geschichte, und du siehst, okay, da ist jemand unfruchtbar, dann weißt du sofort, aha, das ist schon mal richtig goldener Boden für Gott hier. Der kann da richtig was draus machen. Und dann die Namen des Priester-Ehepaars. Der Name Zacharias bedeutet, Gott erinnert sich. Und wisst ihr, welche Bedeutung Elisabeth hat? Weiß das jemand von euch zufällig? Elisabeth bedeutet Gottes Versprechen. Wenn du es also zusammennimmst, bedeuten ihre Namen, Gott erinnert sich an seine Versprechen. 400 Jahre ist nichts passiert und es kann einem leicht so vorkommen, als hätte Gott sie vergessen. Aber Gott erinnert sich an seine Versprechen. Gott ist treu. Er hat sich ganz bewusst Zacharias und Elisabeth hier rausgesucht. Und der Zeitpunkt in Zacharias Leben könnte nicht besonderer sein als diesen. Es gab damals 18.000 Priester und das Rauchopfer im Heiligen des Tempels anzuzünden, durfte jeder Priester nur einmal in seinem Leben erleben und er wurde gezogen per Losverfahren. Die Chance 1 zu 18.000, dass du gezogen wirst. Für einen Priester war es damals das Größte, das Höchste der Gefühle, das machen zu dürfen, was Zacharias hier in dieser Situation macht. Die meisten Priester warten ihr Leben lang darauf, dass es kommt und es passiert nicht, weil sie nicht gezogen werden. Was für eine große Ehre für Zacharias, gezogen zu werden, als alter Mann zum ersten Mal in das Heilige des Tempels rein zu dürfen, Gott so nah zu kommen wie sonst nie. Und damals war der Glaube so, Gott wohnt in diesem Allerheiligsten, das ist dann nur noch durch den Vorhang getrennt und der Priester darf zum Rauchopfer anzünden in das Heilige rein. Und da ist dann so ein Teil, dieser Rauchopferaltar und da liegen Kohlen drauf und er macht Weihrauch drauf und der Weihrauch verdampft und qualmt und der Rauch steigt zum Himmel auf. Es ist der Lobpreis der Gebete, die zu Gott aufsteigen. Für Zacharias der große Tag, sein absolutes Glück. Es kann nicht aufregender und besonderer für ihn sein. Er läuft da rein, Schweißtropfen auf der Stirn, das ganze Volk im Rücken, die beten für ihn, die beobachten genau, was er macht. Er muss mega aufgeregt gewesen sein und voller Ehrfurcht vor Gott tritt er da rein. Bei ihm ist alles auf Anschlag, ja. Er ist voll Aufmerksamkeit, voll andächtig, ehrfürchtig geht er da rein. Und genau da begegnet ihm der Engel. Was für ein Timing. Perfekt. Alles passt zusammen. Spätestens jetzt ist jedem klar, hier passiert etwas ganz, ganz Großes. Und der Engel eröffnet den Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Welches Gebet meint der Engel? Bisher dachte ich immer, der Engel meint einfach dieses Gebet, dass er gerne ein Kind hätte. So. Aber Zacharias, auch in der Reaktion zu sehen, das ist ja schon ein alter Mann, seine Frau ist auch schon alt, der hat ja schon längst nicht mehr dafür gebetet, weil er wusste, der Zug ist schon lange abgefahren. Dafür brauche ich nicht mehr beten. Hat er wahrscheinlich seit, keine Ahnung, 20 Jahren nicht mehr dafür gebetet. Macht es jetzt Sinn, dass der Engel ihm sagt, okay, jetzt 20 Jahre später. Zacharias betet aber in dem Moment, als er das Rauchopfer darbringt. Er betet ein Bußgebet und er bittet um das Heil für Israel. Er bittet darum, dass der Messias kommt, den Gott so lange versprochen hat. Und dann kommt der Engel und sagt ihm, dein Gebet ist erhört. Und du wirst einen Sohn bekommen, Johannes. Und der Engel spricht ihn auf dieses Gebet an. Heute, jetzt geht's los, Zacharias. Das, worum du betest, um das Heil Israels, das hat Gott jetzt erhört. In diesem Moment. Und dein Kind wird einen ganz besonderen Auftrag haben. Er wird dem Messias vorangehen. Ich möchte nochmal diese Stelle lesen mit euch, was der Engel da sagt. Viele Israeliten wird er, also Johannes, zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Dieses Kind, Johannes, ist der Prophet, von dem der Prophet Maleachi im letzten Vers des Buches der hebräischen Bibel weissagt. Und alles, was der Engel den Zacharias voraussagt, trifft dann auch so ein, wenn du die Geschichte weiterliest. Johannes wird geboren, sie nennen ihn Johannes, dann bekommt Zacharias auch seine Stimme wieder, er war ja stumm. Johannes wird schon im Mutterleib vom Heiligen Geist erfüllt und als Erwachsener fängt er dann an, den Menschen zu predigen, dass sie umkehren sollen. Und tauft die Menschen im Jordan, kennen vielleicht viele von euch Johannes, der Täufer. Tauft die Menschen als Zeichen ihrer Umkehr zu Gott. Und er bereitet damit den Weg für Jesus vor. Und das Krasse ist, finde ich, dass diese Geschichte so besonders ist, mit Engeln, mit Zeichen von Gott, mit Wundern, Kind kommt, obwohl schon so alt. Die ist so gewaltig und so besonders und auch schon so lange geplant und so gut vorbereitet. Und Johannes, der Typ ist richtig hoch angesehen beim Volk Israel. Die handeln ihn schon als Christus, als den Messias. Manche sagen, okay, er ist doch der Elia. Er ist richtig hoch anerkannt, aber der ist es ja gar nicht. Der ist ja nicht das Heil. Der ist nicht der Messias, der Erretter. Johannes sagt ja sogar von sich selbst, ey, ich taufe euch nur mit Wasser, aber es kommt einer, der ist stärker als ich. Und ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Bei all dem Aufwand, den Gott da betreibt, Johannes ist nur der Vorbereiter. Ist nur Vorbereitung. Das ist nicht das große Ding, das ist nur die Vorbereitung. Er ist der, der dem Herrn ein Volk zuführen wird, das für ihn bereit ist. Die Menschen sind scharenweise zu Johannes an den Jordan gekommen, haben sich taufen lassen. Und die Leute haben durch die Predigt von Johannes haben sie ihre Gesinnung geändert, ihr Herz geändert, damit sie bereit sind für Jesus Christus, für den menschgewordenen Gott, ihm zu begegnen. Gott bereitet es so lange vor, über Jahre betreibt er so einen großen Aufwand, uns Menschen zu begegnen. Und ich? Wie bereite ich mich auf die Begegnung mit Gott vor? How can I prepare my heart for the supernatural move of God? Wie kann ich mein Herz vorbereiten, Gott auf übernatürliche Weise zu begegnen? Gott hat seine Vorbereitung abgeschlossen, vor 2000 Jahren schon. Gott kam als Mensch auf diese Welt. Er hat uns in Jesus Christus gezeigt, wie er ist. Er hat uns in Jesus Christus den Zugang zu ihm eröffnet. Dieser Tempelvorhang zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten ist mit Jesu Tod am Kreuz zerrissen. Er hat den Zugang zu Gott freigemacht, dass wir Gott begegnen können. Er hat uns versöhnt mit Gott, uns unsere Schuld genommen, uns wieder zusammengeführt mit ihm. Gott hat alles perfekt vorbereitet und gemacht und es ist schon vollbracht. Jesus hat es am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Der Weg zum Vater ist frei. Wir können Gott jetzt durch seinen Heiligen Geist begegnen. Fertig. Fertig. Gott muss nichts mehr vorbereiten. Aber wie bereiten wir unsere Herzen darauf vor? Es gibt jetzt keinen Johannes mehr, der zu uns predigt und uns im Jordan tauft. Aber Gott sehnt sich danach, uns zu begegnen. Und ich glaube, wir müssen unser Herz tatsächlich vorbereiten. Wir müssen es für ihn öffnen. Und dabei spielt es keine große Rolle, ob du schon lange, lange Christ bist und schon oft Gott begegnet bist oder ob du gerade zum ersten Mal davon hörst, dass Gott dir begegnen möchte und dass es sogar möglich ist, Gott zu begegnen und ihm nahe zu sein. Eine Begegnung mit Gott hat in den allermeisten Fällen eine Vorbereitung. Und in den allermeisten Fällen ist es keine einseitige Vorbereitung von Gott, sondern ist es auch ein Teil unserer Vorbereitung. Es gehört ein sich einlassen auf Gott, ein sich öffnen, ein Offenwerden, ein Vorbereiten von unserer Seite dazu. Und wir sehen es ja an Zacharias. Er geht in das Heilige des Tempels rein, da wo Gottes Gegenwart so nah ist wie sonst nirgends damals. Er ist in andächtiger und ehrfürchtiger Stimmung und Gott schickt ihm einen Engel. Also noch mehr kann Gott eigentlich fast nicht machen. Noch mehr kann ich mir gar nicht vorstellen, was Gott jetzt noch machen sollte. Und Zacharias kapiert es trotzdem nicht. Nö, er glaubt nicht. Alles deutet, er nicht. Warum soll er jetzt da glauben? Er erwartet diese Verheißung, er kennt die. Und der Engel sagt, jetzt passiert's. Nee, glaube ich nicht. Wie soll das denn gehen? Wir können also nicht gut genug darauf vorbereitet sein. Und ich möchte jetzt einfach zum Schluss nur noch ein paar kurze Schlaglichter geben, wie wir uns innerlich auf Weihnachten, auf die Begegnung mit Gott vorbereiten können. Ich werde euch da nichts Neues erzählen, das sind alles Dinge, die wir uns meistens für die Weihnachtszeit schon vornehmen, aber wo wir oder vielleicht unsere ganze Gesellschaft irgendwie nicht wirklich gut drin ist. Das erste ist, das Öffnen für Gott braucht Zeit. Der Klassiker schlechthin, auch bei mir, ja. Letzten Montag hatten wir eine Ältestensitzung. Ich habe montags haste durch meinen Alltag hier noch einen Termin, da noch einen Termin, da noch ein Treffen, diese Aufgabe noch und dann bin ich abends da. Ältestensitzung, wir beten und ich setze mich hin und sage, Gott, okay, was willst du sagen? Willst du irgendwas sagen? Nee, 3 Sekunden schon um, Gott hat noch nichts gesagt. Will er vielleicht nichts sagen? 10 Sekunden um, okay, vielleicht will Gott nichts sagen, okay, dann scheint auch nicht so was anzuliegen, eben nichts Dringendes zu sein. Okay, gehe ich weiter. Es ist ein bisschen überspitzt, ja, aber oft ist irgendwie meine Zeit mit Gott in diesem Sinne so. Ich denke so, okay Gott, ich habe zwischen Pizza und Film jetzt noch 3 Minuten Zeit, willst du irgendwas sagen? Nee, okay, gut, dann eben schaue ich jetzt den Film an. Und Gott könnte natürlich jetzt einen Engel schicken, der sich zwischen mich und meinen Fernseher stellt und so ein Schild hochhebt und sagt, ja, doch hier. Aber das macht er für gewöhnlich nicht. Die Engel sind für gewöhnlich nur sehr selten sichtbar. Du kannst dich aber auf die Begegnung mit Gott vorbereiten, indem du dir mal Zeit nimmst. Wirklich Zeit nimmst. Und ein Freund von mir aus Potsdam ist mir da ein großes Vorbild. Aber kann ich nicht genauso sagen, weil ich hab's mir vorgenommen, was er gemacht hat zu tun, aber hab's bisher aus Zeitgründen auch leider nicht geschafft. Aber seine Frau, die war Christ, er war kein Christ, aber seine Frau war Christ. Und er ist immer mit in den Gottesdienst auch gekommen, so ab und zu, und er dachte so, also an Gott glauben, weiß ich nicht, ist echt schwer, weil da gibt's so viele Fragen, die noch irgendwie offen sind und was das Ganze soll. Und okay, aber er hat halt schon so ein paar Christen kennengelernt und er fand es schon irgendwie auch faszinierend. Und für ihn war klar, ich muss es jetzt mal klar kriegen. Ich brauche jetzt mal wirklich Zeit, ich muss mal raus aus meinem Alltagstrott, ich habe da keine Zeit, ich muss jetzt mal wirklich mir Zeit nehmen. Und er, kein Christ, nimmt sich ein ganzes Wochenende Zeit und geht auf eine Wanderung alleine, lässt sich irgendwo aussetzen und läuft, versucht irgendwie zurückzulaufen nach Hause, um Gott zu suchen. Ein ganzes Wochenende. Stundenlang läuft er einfach nur durch den Wald und überlegt diese Sachen, bedenkt die Sachen, betet und sagt, Gott, was gibt's dich? Ich möchte dich suchen. Ich möchte dich kennenlernen. Mal raus aus dem Alltag kommen. Ich habe es, ja, wie gesagt, nicht geschafft bisher aus Zeitgründen, aber ich finde es richtig gut, mir mal wirklich Zeit zu nehmen. Eine Pilgerwanderung finde ich eigentlich richtig gut. Jonathan, wenn wir das mal mit Tim oder so, hat er schon mal gesagt, machen wir. Irgendwann, wenn die Zeit dafür da ist. So, der nächste wichtige Aspekt, ich gehe dir anderen jetzt ein bisschen schneller durch, ist Stille. Stille auszuhalten fällt vielen Menschen super schwer, mir auch. Selbst auf dem einstmals stillen Örtchen können wir keine Stille mehr ertragen, ja, da müssen wir Musik anmachen oder YouTube schauen. Aber Jesus, der ging oft in die Einsamkeit, hat sich zurückgezogen und hat für sich selbst gebetet, alleine. Und Jesus rät es uns sogar, hey, geh in dein Kämmerlein. Ja, Gottesdienst ist gut, Gebetstreffen auch gut, Kleingruppe auch gut, aber geh auch in dein Kämmerlein, da, wo du ganz alleine für dich bist, wo still ist, wo keine Menschen da sind, wo du und Gott. Such da die Begegnung mit Gott in der Stille. Und da musst du auch nicht gleich losplappern und Gott alles erzählen, sondern du kannst erstmal in Gottes Stille und Ruhe ankommen. Wie es der Psalm 131 so schön ausdrückt: Ich lasse meine Seele bei Gott still und ruhig werden, wie ein grad gestilltes Kind im Arm der Mutter. Ich lasse meine Seele bei Gott still und ruhig werden, wie ein grad gestilltes Kind bei seiner Mutter. Ruhe und Stille. Der nächste Punkt ist das Fokussieren auf Gott, das Konzentrieren auf Gott, oder weihnachtlich ausgedrückt könnte man auch von Besinnung reden. Oft sieht unser Leben so aus. Ja? Bild vom Times Square in New York. Wir werden von tausenden von Reizen überflutet in unserem Alltag. Alles buhlt um unsere Aufmerksamkeit. Die Sache hier, der Mensch hier will irgendwas, der will was. Alles schreit uns irgendwie an. Und wir versuchen es irgendwie zu handeln, ohne unterzugehen. Und hier hilft es uns, mal die Lichter zu dimmen. Das ist keine Fotomontage, sondern die Hillsong Church hat für ein paar Minuten alle Monitore des Times Squares gemietet und das projiziert. No other name. Jesus. Also ein Video. Die Bildschirme neu auszurichten. Alles mal runterzufahren und auf den einen zu fokussieren. Auf das sich zu besinnen, was wirklich zählt. Und wo wir schon bei Hillsong sind, eine sehr hilfreiche Vorbereitung auf Gott ist auch die Anbetung. Ja? Gott in Liedern und Gebeten anzubeten, von mir wegzuschauen und auf Gott zu schauen. Es gibt da noch viel, viel zu sagen, aber ich wollte nur ein paar Schlaglichter geben. Mit dem nächsten möchte ich den Sack zubinden und dann auch wieder zu dem Kerngeschäft von Johannes zurückkehren. Johannes ist ja gekommen, um die Menschen zur Buße zu rufen, zur Umkehr zu rufen, zu sagen, hey, wendet um von diesem Weg, auf dem ihr seid, lasst die Sünde und kehrt euch wieder zu Gott um. Und so waren sie dann bereit für Jesus Christus, ihn im Glauben anzunehmen und ihm nachzufolgen. In gottloser Gesinnung oder in Sünde zu verharren, zu bleiben, das hindert unser Herz daran, sich auf Gott einzulassen. Und deswegen ist mein letzter Schlaglicht hier und vielleicht auch eines der wichtigsten ist, vielleicht die Umkehr zu Gott. Und konkret heißt es, Gott deine Sünden zu bekennen, an sein Kreuz zu legen. Konkret heißt es, Freiheit von niederdrückenden Gedanken in Gott zu suchen. Das heißt, Menschen zu vergeben, anstatt in Bitterkeit an ihrem Fehlverhalten festzuhalten. Konkret heißt es, von destruktiven, zerstörerischen und bösem Verhalten und Denken abzulassen und Jesu Weg der Liebe und der Selbsterniedrigung, Selbstlosigkeit und des Friedens zu gehen. Anderen zu vergeben, Sünden zu lassen. Denn das sind alles Dinge, mit denen wir unser Herz gefangen halten, dass es sich nicht auf Gott einlassen kann. Prepare your heart for the supernatural move of God. Vielleicht hast du in den letzten 10 Minuten erkannt, dass dein Herz nicht wirklich darauf vorbereitet ist, Gott zu begegnen. Egal, ob du schon lange Christ bist und es dir irgendwie schwerfällt, dich auf die Begegnung mit Gott einzulassen oder ob du dich zum ersten Mal nach so einer Gottesbegegnung ausstreckst. Du kannst schon heute weitere Vorbereitungen treffen. Tatsächlich kannst du dich jetzt für Gott öffnen. Geht. Wenn du merkst, dass Stille und Alleinsein dir gerade richtig gut tun würde in der Vorbereitung auf Gott, dann steh jetzt nach der Predigt einfach auf, geh hier raus, da hinten ist ein schöner Wald, geh spazieren und such die Stille und Einsamkeit mit Gott. Hier wird gleich viel los sein, ja? Und wenn du das jetzt brauchst und das für dich dran ist, dann empfehle ich dir diesen Wald da hinten. Wenn es geht, die Musiker hier bleiben, dass ihr. Wenn alle gehen, dann könnt ihr auch gehen, aber vielleicht bleiben noch ein paar hier. Oder du bereitest dein Herz vor, indem du auf Gott siehst. Corinna wird uns und Jonathan, ihr werdet jetzt gleich in die Anbetung hier vorne mit reinnehmen. Und lass dich mit reinnehmen. Schau von dir weg und schau auf Gott. Oder du suchst das Gespräch und das Gebet mit den Mitarbeitern vom Gebetsteam. Die werden während der Lobpreiszeit da hinten stehen und du kannst zu ihnen hingehen. Du kannst sogar beichten, deine Sünden bekennen, du kannst umkehren zu Gott, die Umkehr festmachen, du kannst für dich beten lassen, du kannst dich segnen lassen und eine Gottesbegegnung suchen mit einem anderen Menschen zusammen. Lade ich dich herzlich ein, das zu tun. Egal, was für dich jetzt dran ist, ich möchte dich wirklich ermutigen, lass dich ein auf die Begegnung mit Gott. Geh den nächsten Schritt und zögere nicht. Es gibt nichts Schöneres, als Gott zu begegnen. Es gibt nichts Schöneres, als zu erleben, was er an Gutem für dich schon vorbereitet hat. Amen.